Eiche Vollholz. Wenn Sie mich so von außen sehen, denken Sie vielleicht, ah ja, ein ruhiger Mensch. Währenddessen besteigen meine Gedanken gerade das Riesentrampolin. Die innere Stille ist ein haariges Ding. Wenn ich zum Beispiel versuche zu meditieren, wärmt sich in mir mein persönliches Gedankenorchester auf. Ich liege in der Badewanne und mische andächtig Beruhigungsbadeöl unter das einfließende Wasser. Crescendo! Manchmal versuche ich, mich dann auf den Badeschwamm zu konzentrieren. Ich betrachte seine seltsame Struktur, die Krater und Furchen, seine Farbe, und dann streichle ich damit meinen rechten Arm und dann streichle ich damit meinen linken Arm. Meine Gedanken sind eigenständige Wesen. Es gibt Menschengedanken, Tiergedanken und Schlingpflanzengedanken. Sie alle leben in unterschiedlichen Gegenden, von der weichen, grasbewachsenen Savanne bis hin zum Permafrostwinter in Irkutsk. In meinem Gedankengestrüpp kann ich mich schon mal ein paar Wochen lang ordentlich verheddern. Es gibt Wegweise hinaus, aber die sind nur manchmal sichtbar. Meine Gedanken sind die irrwitzigsten Gestalten mit sehr aufwendigen Frisuren und seltsamen Hobbys. Manche singen zum Beispiel, manche schreien eher, manche erlernen seit Jahren das Blockflötenspiel mit mäßigem Erfolg. Manche schleichen sich von hinten an, manche sind sehr leise und zart, die kommen immer mit den wichtigen Botschaften. Manche kriechen eher, manche schlagen ein wie ein Blitz. Mittlerweile kenne ich sie schon ganz gut und ich kann sie auch auseinanderhalten, obwohl es ein paar Chamäleons unter ihnen gibt. Bei denen muss man besonders vorsichtig sein. Morgens und abends sind sie am aktivsten, das habe ich bereits festgestellt. Dann erwacht in meinen Gedanken eine Vorliebe für Orchesterproben und Konzerte. Leider muss ich sagen, dass sie alle nicht besonders talentiert sind, was mich als unfreiwillige Zuhörerin durchaus zur Verzweiflung treiben kann. Das Morgenorchester besteht aus den klassischen frühen Vögeln. Sie üben nie, sind aber besonders stolz darauf, dass sie so früh wach sind, sich gefunden und zusammengeschlossen haben. Sie mögen einander und fühlen sich zu einem Wir verbunden, aber sie stehen auch in Konkurrenz zueinander, besonders was ihre musikalische Leistung, aber auch ihr äußeres Erscheinungsbild betrifft. Sie versuchen, sich mit den schrägsten und lautesten Tönen und den wildesten Kostümen und Bemalungen gegenseitig zu übertrumpfen. Ihre Energie ist beispiellos, wofür ich besonders früh morgens natürlich sehr dankbar bin. Einmal hat ein Minotaurus, der so gerne Andrea Bocelli gewesen wäre, zu mir gesagt, ich solle mich doch freuen, alle wollen nur meine Aufmerksamkeit. Während ich begann, dies heftig zu bezweifeln, trippelte er mit wehender Mähne davon. Ich glaube, er war beleidigt. Letztes Wochenende bin ich im Bett gelegen und langsam aufgewacht. Es ist ein seltsames Gefühl, dieser Übergang vom Schlaf in die Wachheit. Als ich aus dem gedankenlosen Reich der Träume langsam herausschritt, wurde ich auf mein inneres Chaos aufmerksam und ich ahnte Böses. Aus jahrelanger Erfahrung weiß ich, dass die Mitglieder des Morgenorchesters nicht gerne aufräumen. Ich schleiche also ganz sachte an die Wachheit heran und sehe schon, es sieht wüst aus. Diese pedantischen, egozentrischen Musiker, die ganze Nacht haben sie damit zugebracht, sich herauszuputzen. Ein Nebel hängt über dem Orchestergraben, ein heißer Dunst aus Haarspray, Nagellackentferner und Lockenstabhitze. Ich kribbele mit den Fingern, um aus diesem Albtraum ganz in meinen Körper zurückzugelangen, hege die Hoffnung, dem Orchester heute zu entkommen, aber da höre ich schon den ersten Gedanken flüstern, »Ich glaube, sie ist bald wach!« Nun beginnen alle panisch durcheinander zu laufen, Geigenbögen werden gespannt, der Perkussionist und der Paukenspieler suchen nach ihren Trommelknäufen, die Dicken mit den Blasinstrumenten polieren nochmal das glänzende Blech, der lange Lulatsch mit der Pelzstola zieht sich umständlich seinen Lippenstift nach, die dreibeinigen Zwillinge versuchen sich gegenseitig die Schnürsenkel zu binden, Madame Großauge feilt sich hastig die überlangen Fingernägel für das Gitarrensolo. Alle versuchen leise zu sein, aber das Getrippel und Getrappel ist meilenweit zu hören. Ich stöhne beim Anblick der Zukunftsgedanken, die neuerdings zu den Proben eingeladen werden, und man kann nicht sagen, dass diese Leute besonders angenehme Gäste wären. In meiner letzten Hoffnung öffne ich ganz langsam die Augen, und schon brüllt eine Dame in pinkem Federgewand: »Sie ist wach!« Ich kann ihren Gaumenbommel sehen, so laut brüllt sie. Meine Hoffnung versiegt. Der Dirigent, eine Mischung aus einem sabbernden Hund und einem Wetterhahn, wedelt mit seiner Rute herum, aber es achtet schon längst niemand mehr auf ihn. Alle prusten, hauen, zupfen, zerren und schmettern mit und auf ihren Instrumenten. Hinten in der Ecke sägt jemand an einem riesigen Baumstamm herum, keiner weiß warum. Vorne probiert sich ein Walross als Tenor. Nach einer Weile wird es kurz ruhiger. Der Dirigent wischt sich mit einem Bananenblatt den Schweiß von der Stirn. Alle Augen richten sich nun auf ihn. Seine Augen richten sich auf mich. Ich öffne die Augen nun ganz. Der Dirigent stößt mit einem kräftigen Stoß seinen Wetterhahn an, der sich wirbelnd im Kreis dreht. Das ist das Zeichen. Jetzt wollen alle zuerst gehört werden. Jeder hat einen sehr wichtigen Antrag vorzubringen. Der Kronleuchter wackelt gefährlich. Die Leute von der Zukunftsinsel sind die schnellsten. Sie schießen schreiend nach vorne und stoßen ein paar gackernde Alltagssorgen um, die jetzt sehr beleidigt wegrennen. Die Zukünftler kommen immer näher. Der Paukist schlägt sich in Rage. Die jungen geigenspielenden Disziplingedanken wollen auch was sagen. Die Baumflöten tröten. Es ist ein ohrenbetäubendes, ein wahnsinniges Orchester. Mit diesem trage ich mich dann herum, den ganzen Vormittag. Zwischendurch kommen auch ein paar nette Gedanken vorbei. Manche bringen sogar Erkenntnisse von ihren Reisen mit. Manchmal ist auch tatsächlich kurz Stille. Zum Beispiel, als ich am Montag in der Arbeit sitze und statt zu arbeiten ins Narrenkastel schaue. Ich blicke einfach aus dem Fenster, ohne Ziel. Ich lasse die Augen träge umherwandern und irgendwann stehen bleiben. Dann schauen sie etwas verschwommen einen Baum an und es ist ruhig. Das ist schön. Ich genieße, dass die Musikerinnen und Musiker des Morgenorchesters Schaffenspause eingelegt, dass sie sich irgendwohin verzogen haben, um ihre Federn und Krallen zu putzen. In dieser schwummrigen Ruhe kommen dann oft die inspirierenden Gedanken daher. Die kommen nicht, wenn es bumpert und trommelt. Nein, die brauchen diese etwas dümmliche Gelassenheit. Als ich am Abend dann heimgekommen bin, habe ich schon gemerkt, wie sich die Nachteulen formierten. Ich wollte ihnen klarmachen, dass keine Anträge mehr angenommen würden, weil die Sachbearbeiter völlig überlastet seien. Meine Gedanken haben sich daraufhin wie ein Rudel junger Welpen verhalten, die völlig wahnsinnig in alle möglichen Richtungen tapsten. Natürlich hatte das System und ich setzte mich einen Moment auf einen Stuhl und strich mir die Haare glatt. Mir kam der Gedanke, dass sich meine Gedanken vermehrten wie ein Hefepilz auf einer talghaltigen Kopfhaut in der prallen Sonne. Und wenn ich still bin, dachte ich weiter, dann kommen sie daher wie die reinste Heuschreckenplage. Ich stellte mir vor, wie ich einen festen Absperrzaun baute. Ich verschnürte den Zaun mit dicken Kabelbindern und errichtete drumherum eine Betonschanze. Dann setzte ich mich allein in die Mitte und wog mich in Seligkeit. Wenn der Andrang daherkommt, dachte ich, bleiben die Gedanken erst an der Schanze und dann am Absperrzaun kleben. Sollen sie alle übereinander rumpeln, mir ist das egal. Ich hegte die Hoffnung, dass sie alle weggehen würden, wenn ich einfach lange genug nicht reagierte. Nach dem Motto, da passiert heute nichts mehr, lass uns einen trinken gehen. Diesmal klappte es leider nicht mit dem Zaun. Ich hörte sie bereits hinten scharren, als mir einfiel, dass ich mich auch beschäftigen konnte. Beschäftigung war die einzige Möglichkeit, sie mir vom Leib zu halten. Obwohl es natürlich auch Spezialisten gibt, sie kennen das. Sie schauen zum Beispiel einen Film, wissen aber hinterher gar nicht mehr, worum es ging weil sie hinterhältig von Gedanken überfallen und verschleppt wurden. Oder sie schmusen gerade heftig mit einem von ihnen angebeteten Menschen und plötzlich kommen die Gedanken daher. Dann ist es aus mit dem Schmusen. Gedanken kennen keine Privatsphäre. Sie gehen überall hin. Ich beschloss, mich abzulenken und dann den Ofen auszustellen, sprich ins Bett zu gehen. Natürlich wusste ich ganz hinten in meinem Hirn, dass Schlafen nicht die Abwesenheit von Gedanken bedeutete. Das war es ja. Und ich wusste auch, dass heute irgendein besonderer Tag im Leben meiner Gedanken sein musste, denn sie waren heute ziemlich zahlreich und nervös. Ich ging trotzdem Zähneputzen, hörte aber über das Brummen der Zahnbürste hinweg den Gongschlag für einen ganz speziellen Männerchor. Mir war klar, dass sie ihre Stimmen gut poliert und einige Whiskys zur Ölung gebechert haben mussten. Während ich ins Bett stieg, wurde ich von theatralischen Gesängen begleitet. Was wohl heute los ist, denke ich noch. Der Dreiklang wird jetzt zum 50-Klang und die einzelnen Stimmen sind nicht mehr unterscheidbar. Dass es solche Töne überhaupt gibt, erstaunt mich für eine Sekunde. Was Arnold Schönberg davon gehalten hätte? Leider kann er nicht in mein Hirn rein und leider ist er schon tot. Ich stelle mir vor, wie ich die Gesänge aus meinem Kopf auf einen modernen Datenträger sauge und diesen mit der ersten Mars-Mission sehr weit weg ins All schieße. Ich schlafe. Und die Nacht verläuft ruhig. Ich wache erholt am nächsten Tag auf, was mich erstaunen müsste, aber ich weiß ja schon gar nicht mehr, dass ich gestern so viele Gedanken zu Besuch hatte. Ich strecke mich also genüsslich, als Fräulein Samtblick auf die Bühne kommt. Sie will mit dem Wurzelsepp ein Duett singen. Es tangiert mich irgendwie nicht. Sehr samtblickig ist die Dame nicht, das kann ich jedenfalls mit Sicherheit sagen. Sie und der Wurzelsepp schauen einander schweinsäugig in die Augen, ein paar Tränen kommen angekullert und sie setzen zum Schmettergesang an. Ich erinnere mich an gestern. Und dann haue ich innerlich auf einen ziemlich dicken Eichen-Vollholztisch. »Jeder von euch Gedanken«, brülle ich. »Wählt jetzt eine Sprecherin oder einen Sprecher aus und dann setzt ihr euch hier mit mir an den Tisch und dann wird verhandelt.« Fräulein Samtblick klammert sich an den bärtigen Wurzelsepp, der ihr mit seinen Bratzen die Goldlöckchen streichelt. Dann wurde es ruhig. Es trat geschäftiges Schweigen ein und nach kamen meine Gedankengestalten, um sich mit mir an den Tisch zu setzen. Ich hatte sie noch nie so klar vor mir gesehen und wieder einmal war ich ernstlich erstaunt ob ihrer ungeheuren Anzahl. Was soll ich sagen? Die Verhandlungen liefen zäh. Das Ego war natürlich als erstes gekommen und es drängte sich ständig und lauthals in den Vordergrund. »Servus Ego«, sagte ich. »Klar, dass du der Erste bist.« Ego nickte stolz. Seine Papageienfedern wippten. Für diesen besonderen Anlass hatte es seine schönsten Glitzerstiefel angezogen und sich die großen Glasaugen poliert. Dann gab es noch ein paar Typen, die sich der Diskussion entziehen und dauernd abhauen wollten. Sie lugten misstrauisch hinter ihren langen strähnigen Haaren hervor. Und ein paar Schlechter, die mit Nagelkeulen angereist waren, um mir immer wieder kräftig eins überzuziehen. Die Ratio saß neben mir und rümpfte die Nase. Sie war eine alte Lady in einem schicken Gewand aus dem 18. Jahrhundert und hin und wieder wandte sie einen Schlag von mir ab. Das schlechte Gewissen war mit einer personenstarken Fraktion vertreten. Auch ein Mauerblümchen war gekommen, es bat darum, auch mal gesehen zu werden. Ein Fettsack war dabei. Er wollte sich nicht an den Tisch setzen, weil er lieber auf der Couch schlümmelte. Er fand, Sitzen sei völlig überbewertet. Die Zukunft hatte natürlich nicht eine Sprecherin auswählen können. Nein, es mussten gleich mehrere sein. Diese spindeldürren Damen mit den schwarzen Elefantenhüten und den spitzen Lippen hatten allerlei vorzutragen. Sie priesen mir die schönsten Waren an. Reichtum, wilden Sex, glucksende, nie schreiende Babys oder die abscheulichsten. Lippenherpes, finanziellen Bankrott, Sonnenstürme. Auch die Sucht war mit mehreren Vertreterinnen zugegen. Sie zupften ständig an ihren zu eng sitzenden Latexanzügen herum, kauten Fingernägel oder bissen sich die Lippen wund. Sie unterbrachen die anderen ständig und hörten nicht zu. Insgesamt wollte jeder das eigene und keiner achtete auf die anderen. Also beschloss ich, die Verhandlung zu vertagen, setzte aber sogleich einen nächsten Termin fest. »Solange ich es bin, die auf den Tisch haut, ist alles in Ordnung«, schloss ich die Sitzung. Das Ego kicherte hämisch. Ich legte ihm die Handschellen an und führte es rüber ins Spielzimmer.